Ja, hallo zusammen. ist gerade lustig, ich habe vorhin mega lachen, als Dave die Moderation gemacht hat. Und Fakt ist, wir sind schon seit irgendwie ewig zusammen in der Kleingruppe und ich habe nicht mal gewusst, dass du eine Spange hast. es spricht nicht so für mich, aber auch gerade recht lustig gefunden. Ja, hey, ich muss wahrscheinlich heute ganz oben ein viel trinken, weil ich habe ein bisschen Krott im Hals, gehört es vielleicht ein bisschen. Also danke, sind ihr geduldig mit mir. Und ich hatte ihr, ja, für die, die mich nicht kennen, ich bin der Team 21, ich gehe da in die Minas City, ich kann denken, oder sogar schon vorher da gewesen. Ja, ich habe das Privileg, da aufzuwachsen. Aber das erste Mal bin ich jetzt, darf ich da Predigt halten. Was einerseits mega cool ist, andererseits auch recht herausfordernd, weil auch viele meiner grössten Vorbilder hocken da und die wissen so viel mehr als ich, aber ich glaube, das wird gut heute Abend. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr über längere Zeit so mega angespannt seid, vielleicht vor einer Prüfung oder vor irgendetwas, was euch einfach extrem nervös macht? Das habe ich mich gefühlt die letzten paar Wochen, einerseits wegen der Predigt, andererseits auch, weil die Fußballsaison zu Ende geht. Ich bin begeistert von Fußballfan, gewisse wissen das schon von mir und ich bin Dortmund-Fan. Und Dortmund ist so gut wie schon lange nicht mehr. Sie kämpft um den deutschen Meistertitel. Und ich bete schon seit Anfang der Saison, dass sie doch mal das Jahr die Meisterschaft gewinnen. Und was lernen wir daraus? Einerseits, das Gebet auch für das Unnötigste, gell Andrea, auch Fußball ist nicht wichtig, bringt etwas. Andererseits muss, glaube ich, Gott einfach ein Dortmund-Fan sein. Man hat gewisse Bayern-Fans da. Ich sehe schon den Luki dort. Gott liebt auch dich. Hey, willkommen in der Mino, woher auch immer du kommst, wenn du heute das erste Mal da bist, wenn das alles irgendwie neu für dich ist und du weißt nicht so richtig, was du davon sollst halten, und du hättest vielleicht nie gedacht von dir selber, dass du die Möglichkeit vom existierenden Gott oder von Jesus überhaupt jemals in Betracht ziehen würdest, dann möchte ich dir danken sagen, dass du heute Abend da bist, da hockst und den Mut gehabt hast, da hinzukommen. Wir beten, dass du heute Abend da rausgehst, mit einem überwältigenden Verständnis, wie unfassbar wichtig du bist, wie unfassbar geliebt du bist. Und dass du weißt, dass wir treffen uns da, weil wir haben herausgefunden, wir haben gemerkt, dass die Gerüchte, die über Gott im Umlauf sind, dass sie nicht stimmen. Dass Gott nicht ein Gott von der Verurteilung oder von der Verdammnis ist, sondern dass Gott ein Gott von der Liebe und Barmherzigkeit ist und für uns kämpft. Und dass du weißt, dass, auch wenn du niemals an Jesus geglaubt hast, dein ganzes Leben, er wird immer an dich glauben. Und seine Liebe für dich ist nicht abhängig von deiner Liebe für ihn. Er wird dich einfach lieben und lieben und lieben und vielleicht irgendwann wirst du dich in dieser überwältigenden Liebe wiederfinden. Wir zusammen beten, dann kann es losgehen. Vater, danke für den Abend, danke für all die Leute, die da sind. Vater, danke, dass du uns heute begegnen und uns heute verändern in diesem Abendgottesdienst. Wir wissen, dass so ein Abendgottesdienst alleine niemand verändert. Aber dass du, Heiliger Geist, den Abendgottesdienst kannst brauchen, um uns zu verändern. Also öffne unsere Augen, sodass wir dich sehen können, Jesus. Öffne unsere Ohren, sodass wir dich hören können, Heiliger Geist. Und ja, wir wollen nicht nur einfach zulassen, sondern auch partizipieren. Und wir danken dir, wir lieben dich, Vater. Und mach doch einfach, dass Dortmund Meister wird. Amen. Ich will immer mal in der Mino mit euch an das beten. Es ist endlich so weit. Als ich mir überlegt habe, über was ich heute Abend predigen kann, habe ich einfach gedacht, was beschäftigt mich. Und darum widmen wir uns eine Stelle in der Bibel, eine meiner Lieblingsstellen. Und ich glaube, viele würden mir zustimmen, wenn ich würde sagen, das ist eine der schönsten, wenn nicht die schönste Stelle in der gesamten Bibel. Weil nach dem Psalm, den wir zusammen werden lesen, kennt man sogar in nicht-christlichen Kreisen, weil er über die Zeit berühmt worden ist. Habt ihr eure Bibel mitgebracht? Gewisse, ja. Wenn ihr eine Bibel, falls ihr eine Bibel dabei habt, nehmt doch die Führung und lesen wir doch mal zusammen den Psalm 23. Das ist in der Mitte. Du kannst in der Mitte die Bibel aufmachen und dann bist du gerade dort. Psalm 23, im Kontext. Geschrieben wurde vom König David. Die vielleicht schon länger in der Kirche ein- und ausgehen, wissen, dass der König David ein Mann war, der extrem viel durchgemacht hat. Gelebt etwa 1000 Jahre vor Jesus, ist er König der Israeliten, vom auserwählten Volk von Gott. Die damals dominierende Macht im Mittleren Osten. Unglaublich reich, Menschen von überall auf der Welt sind in die aufblühende Nation geströmt. Und der David war nicht nur König von all dem. Nein, die Bibel sagt uns, dass der David wahrscheinlich auch ziemlich gut ausgesehen hat. Und nicht nur das, als wäre das nicht schon genug gut aussehen König gewesen, hat er auch ein extremes Talent gehabt. Er war extrem talentiert gewesen. Er konnte die Harfe spielen, wie niemand anders. Und du denkst jetzt vielleicht, Tim, Harfe, mega langweilig. Lass mich dich daran erinnern, dazu muss jetzt noch kein Rap geben oder kein Eminem oder Rihanna. Harfe war das Instrument, war in. Ich vergleiche David auch gerne mit Justin Timberlake. Es ist mir egal, ob du seine Musik gut findest oder schlecht. Aber er hat, was ich will sagen, ist, er hat extrem viel, extrem gut können. Und jetzt sagst du vielleicht, oh, Tim, ich wäre so gerne der David. Glaub mir, wenn ich dir sage, ich glaube nicht, dass du der sein wolltest. Weil sowohl sein Leben die glanzvolle und die glamouröse Seite gehabt hat, hat es auch eine Schattenseite gegeben. So wie der David König und King of Harfen war, so hat er auch, ist er auch ein Lügner gewesen, ein Mörder, ein Verfolgter und ein einfacher Hirt. Und aus diesen Höhen und Tiefen entsteht der Psalm, den wir jetzt zusammen lesen. Sind wir bereit? Okay. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechte Straße wegen seines Namens. Und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Lass uns nur kurz innehalten. Ich glaube, heute am Abend sind auch Leute da, die sich genau in so einem Tal befinden, wo David und Simi vorne schon darüber geredet haben. Vielleicht hast du das Gefühl, du bist in der Mitte von irgendetwas Schlechtem. Du hast irgendwie keine Hoffnung oder du hast Angst. Lass mich dir sagen, weil Gott mit dir ist, hast du jegliches Recht, um aus dem Tal rauszulaufen. Du musst nicht in dem Tal bleiben. Du musst kein Feuerchen machen auf deiner Wanderung durch das Tal. Du musst auch kein Selfie machen. Du hast jegliches Recht, um vorwärts zu gehen und aus dem Tal rauszugehen. Und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir übervoll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir mein Leben lang folgen und ich werde immer da im Hause des Herrn bleiben. Der Titel der Predigt heisst Psalm 23, ob du es hören oder nicht. Wirklich der Titel, ob du es hören oder nicht. Schreibt euch auf. Ich sehe, gewisse machen sich keine Notizen. Und du musst dir keine Notizen machen, aber Gott liebt dich mehr, falls du welche machst. Psalm 23, ob du es hören oder nicht. Ich weiss, es gibt Zeiten im Leben von einem Christ, da muss man sich an die Wahrheit selber sagen, ob man sie hören oder nicht. Gewisse Theologen behaupten, dass David den Psalm geschrieben hat als eine Art also Eigenmotivationsrede, so ein Self-Motivational Speech. Irgend so sich selber das gesagt, was er eigentlich vielleicht hätte müssen hören in diesem Moment. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber es gibt im Leben von Christen nichts Frustrierenderes, als wenn dir jemand die Wahrheit sagt und du sie nicht hören. Wenn dir irgendjemand so ein christliches Klischee gibt und es ist einfach nur nervig. Zum Beispiel, du erzählst in einem verletzlichen Moment, hey, Brüder, ja ich weiß nicht, ob es Geld reicht. Und dein Kollege sagt, hey, Jesus ist dein Versorger. Und du denkst auch so, ich brauche eigentlich jetzt nicht gerade unbedingt alles, ich brauche nicht unbedingt Jesus, ich brauche einfach 5 Franken für einen Zug. Oder irgendwie du veröffnest dein Herz in einem verletzlichen Moment und sagst, hey, ich fühle mich so allein und ich könnte wirklich jemanden brauchen. Und dein Kollege sagt, hey, du hast Jesus, er ist dein Tröster. Und du sagst, ich brauche vielleicht jetzt nicht unbedingt jemanden, vielleicht nicht unbedingt Jesus, sondern eher jemanden physisch, den ich hacken kann. Aber wie auch immer. Und auch wenn das extrem nervig ist in diesen Situationen, ist wegen dem nicht weniger wahr. Psalm 23, ob wir es hören oder nicht, ist so unglaublich kraftvoll, weil wir brauchen einen Hirt. Wir brauchen einen Hirt. Ich lese die paar Verse und es ist ein wunderschöner Psalm, aber zu seiner vollen Entfaltung kommt der Psalm nur, wenn wir unsere Rolle in der Gleichung verstehen. Also machen wir das zusammen. Wenn also Gott, der Herr, dein Hirt ist, was bist denn du? Was bist denn du? Ein Schaf. Ein Schaf. Das uncoolste, wahrscheinlich langweiligste Tier, was je jetzt gibt. Ja, das war falsch, ich weiß es. Lasst ihr am Ausfall und denkt euch, wieso um alles in der Welt soll Gott aus all den unglaublichen Tieren, die er geschaffen hat, genau das Schaf auswählen, um uns Menschen damit zu vergleichen? Ich meine, er macht sich, wenn er doch mal bleibt, er macht sich selber zum Leu und zum Adler. Und ich bin okay, ich muss nicht unbedingt der König vom Dschungel sein, ich muss auch nicht unbedingt der Adler sein. Aber irgendwie ein Leopard oder ein Hai oder irgend so etwas wäre angemessen. Aber er macht sich zum Hirt, der uns zum Schaf macht. Wieso? Wieso das Schaf? Das Schaf ist eines der einzigen Tiere auf dem ganzen Planet, das nicht überleben kann ohne einen Hirt. Ich repetiere: Das Schaf ist eines der einzigen Tiere auf dem ganzen Planet, das nicht überleben kann ohne einen Hirt. Und ich glaube, Gott probiert einer führungslosen Generation, das ist meine Generation, vielleicht 10 Jahre aufwärts, vielleicht 10 Jahre abwärts, probiert einer führungslosen Generation vielleicht zu lehren, welche Lügen wir in der Vergangenheit geglaubt haben. Weil in den letzten Jahren haben wir eine Mentalität angenommen, die sagt, bin dein eigener Boss, lass auf niemanden, mach dein eigenes Ding, zieh dein eigenes Ding durch, start up from the bottom, now I'm here. So Sachen. Und woher kommt das? Weil das Einzige, was wir machen müssen, ist, wir können in den Fernsehen schauen, wir können auf Social Media ab und auf scrollen und unsere Generation fragen, wie wirkt sich denn so eine Mentalität auf unsere Welt aus? Wir brauchen einen Herd. Mir ist eigentlich egal, wie viele Bibelverse die Leute hier kennen oder wie gut und gerecht du dich fühlst oder wie viele gute Sachen du machst. Ich glaube, das Ziel von unserem Leben sollte sein, dass wir täglich auf unsere Knie gehen und sagen, Jesus, es geht allein um dich. Du, es ist schon immer um dich gegangen, du bist mein Hirt und ich folge allein dir nach. Okay, schreibt euch das auf, jetzt was Nächste kommt. Weil wenn du ein Christ bist, ist das extrem wichtig. Falls du kein Christ bist, dann machen wir dich in 20 Minuten zu einem. Nicht länger musst du den richtigen Umstand hinter nachjagen, sondern du kannst einfach auf den Hirt hören. Das ist so unglaublich, das ist so ermutigend für all die da innen, die sich denken, was werde ich aus meinem Leben machen? Psalm 23, Ermutigung für dich ist, nicht mehr länger musst du den richtigen Situationen hinter nachjagen, sondern du kannst einfach dem Hirt folgen. Und du sagst jetzt vielleicht, Tim, okay, beweis mir da. Ich bin froh, dass du fragst. Weil in Matthäus 6 heisst es, Matthäus 6, 33, das ist jetzt Jesus, der redet. Habt ihr da gewusst, in der englischen Bibel ist alles rot, was Jesus sagt. Das ist noch cool. Da kann man es immer gerade finden. So wie ich jetzt nicht. Ah, gut. In Matthäus 6, 33 heisst, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles, das alles zufallen. Das ist Jesus, der uns so klar macht, dass wenn du ihn kennst und er dein Chefhirt ist, musst du nicht mehr länger nach links oder nach rechts schauen, sondern du hast jetzt deinen Blick auf Jesus und, nicht mehr, und deine Sicherheit liegt jetzt auf deinem Retter und nicht mehr auf deinen Umständen. Das ist so etwas Ermutigendes, weil auch wenn du Jesus nachfolgst, bedeutet das nicht, dass du ein perfektes Leben hast. Gott verspricht dir nie ein perfektes Leben. Das Einzige, was er dir verspricht, ist der perfekte Retter in Jesus. Das ist so etwas Ermutigendes. Wirklich, das ist... Und weil du deine Sicherheit denn in Jesus hast, kann, auch wenn dein Leben sich wie ein Schiff im Sturm, sich wie David im Militär sich anfühlt, kann deine Seele ruhig bleiben, weil du bist nicht mehr abhängig von deinen Umständen, sondern du bist abhängig von deinem Retter, der immer gleich bleibt. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Ich glaube, es gibt so viele junge Christen, die so unglaublich gut sind und Richtung Jesus rennen. Und dann mit dem Jahr werden sie plötzlich ein bisschen unsicher. Sie fangen an, Sachen hinterher jagen und an, Sachen hinterher rennen, wo sie vielleicht noch hätten warten sollen, weil Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, wird all die Sachen, die die Welt jagt, werden dir zu deinen Füßen fallen. Und ich glaube, so viele Christen jagen diese Sachen nach. Ich lasse mir das zusammenfassen in 3 Worte. Schaf jagt nicht. Habt ihr jemals gesehen, ein Schaf jagen? Wir sind letzten Sommer in Schweden. Ich bin mit meinem Bruder, seiner Freundin und 3 Kollegen. Wir sind in Schweden. Wir haben ein wunderschönes Haus gehabt, einsam am See. Und etwa 10 Minuten von unserem Haus entfernt hat es eine Schafswiese gehabt. Und ich bin immer am Morgen gelaufen und ich habe mir die Schafe beobachtet. Ich bin hinten gestanden und habe ihnen so zugeschaut. Und es ist eigentlich schon lustig, sie machen nichts. Sie machen gar nichts. Ich bin einmal eine Stunde gelaufen, zurückgekommen, das Schaf ist immer noch genau am gleichen Ort gestanden. Wirklich, also das Schaf macht nichts. Und dann ist es mir plötzlich in den Sinn gekommen. Ein Schaf versteht, wenn es einen Hirt hat, hat es alles, was es braucht. Wenn ein Schaf einen Hirt hat, hat es alles, was es braucht. Es jagt nicht Sachen nach, die es bereits hat. Und einmal scheint es mir so, wir jagen da in der Kirche aber nach Sachen, wo Jesus bereits dafür gestorben ist. Ich brauche einen Durchbruch. Ich glaube nicht, dass du einen Durchbruch brauchst. Ich glaube, wir haben nämlich einen Durchbruch gehabt vor 2000 Jahren und wir feiern das nächste Woche, wo Jesus nämlich aus dem Grab rausgekommen ist. Dann haben wir einen Durchbruch gehabt. Ich warte auf meinen Moment. Dein Moment war an dem Tag, wo du vor Jesus kapituliert hast und gesagt hast, Jesus, ich bin ein Sünder und ich bin tot ohne deine Gnade und ich brauche dich. Dir und dich allein. Schaf jagt nicht. Genau, das Foto habe ich euch mitgebracht. So sieht ein glückliches Schaf aus. Es sieht so blöd aus. Sieht das Schaf aus, als hätte es irgendein Problem auf der ganzen weiten Welt? Ich glaube nicht, oder? Und ich glaube, wenn du heute am Abend predigen, zum Gewissen sagen, hey, du bist sicher und angenommen, Jesus, lehr, was das bedeutet heute, sodass du später vielleicht nicht irgendwie böse auf die Welt kommst wegen dem. Ich glaube, auch einige sollten heute ruhig schlafen. Jesus schafft in dir und durch dich. Find Frieden in den Händen vom guten Hirt. Hör auf Jagd und bist ein Schaf. Mit den letzten Minuten, die ich noch habe, ich glaube, ich bin noch gut in der Zeit. Ungefähr. Möchte ich euch die drei Hauptbeschäftigungen vom guten Hirt mitgeben. Drei Hauptbeschäftigungen vom guten Hirt. Erster Punkt. Der gute Hirt korrigiert immer etwas in deinem Leben, wenn du versucht bist, wegzulaufen. Das Wort Korrektur, Disziplin, Erziehung, das mögen wir nicht zu unserer Generation. Weil wir haben jegliche liebende Korrektur haben wir verwandelt ins Haten. Ah, du hast meine Idee nicht gern, du hatest mich. Nein, eigentlich ist es einfach eine dumme Idee. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Unsere Freunde müssen heutzutage immer einverstanden sein mit allem, was wir sagen und was wir machen. Das ist aber nicht wahre Liebe, weil wahre Liebe konfrontiert und wahre Liebe kämpft für was richtig ist. Ich hatte in meiner Jüngerschaftsschule eine Mentorin gehabt und ich habe mich mit ihr wöchentlich getroffen und wir haben über alles Mögliche geredet, aber ich kann mich ganz gut an den Tag erinnern, wo sie zu mir gesagt hat, Tim, ich habe dich gern, du hast Potenzial, aber jedes Mal, wenn ich irgendetwas in deinem Leben will korrigieren, reagierst du so mit einem emotionalen Drama und so defensiv, dass ich so emotional müde werde, dass ich es einfach lasse und dich lasse leben. Ich erinnere mich daran zu denken, so, das mache ich nicht. Das mache ich sicher nicht. Und dann hat es mir gedämmert, weil ich habe gemerkt, wenn ich schon so viel verpasst habe von einer irdischen Mentorin, die eigentlich nur das Beste für mich wollte, die mich wollte wachsen lassen und mich nach Jesus, immer mehr Jesus Angesicht umwandeln wollte und mich gern gehabt hat. Wie viel mehr habe ich denn verpasst von einer himmlischen Korrektur, nur weil ich nicht gehört habe. Vielleicht sollte ich anfangen zu hören, was Jesus zu mir sagt. Und ab dem Tag habe ich mich entschieden, okay, Gott, wo auch immer Korrektur nötig ist, korrigier mich. Wo immer Disziplin nötig ist, disziplinier mich. Ich lasse zu. Es gibt einen Vers im Hebräer 12,5 steht, mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe, wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Und so viel verschrecken Menschen und denken sich, warte mal, Jesus, Gott ist doch Liebe und nimmt er mich nicht so an, wie ich bin. Das ist absolut wahr. Jesus sagt, komm, wie du bist. Aber seine Gnade ist so unglaublich, dass er dich nicht will so lassen, wie du bist. Er will dich noch verbessern. Er will eine bessere Version von dir machen und dich verändern. Also wenn du das nächste Mal, also ich glaube, was wir mit dem Verstehen haben, ist, dass Jesus ein perfekter Hirt ist. Und weil er perfekt ist und weil seine Liebe für uns perfekt ist, gibt das automatisch einen Korrekturmechanismus in unserem Leben. Und das ist nicht irgendetwas Schlimmes, das ist auch nicht irgendetwas, wo wir denken, oh, das ist doch ein komisches Bild von Gott. Wie habe ich ein Bild für euch mitgebracht, dass man sich das besser vorstellen kann? Hast du da das ist mein Hirtenstab. Direkt aus Israel eingeflogen. Und der Hirtenstab hat zwei Enden. Wir reden sehr gerne über das Ende mit dem Haken. Das ist das Bild von Gottes Gnade, wo die Leute zu sich hinziehen. Ah, du bist ein Schnügel, komm zu mir. Und du, meine Gnade für dich längt. Und das ist absolut wahr. Aber es gibt auch eine Kehrseite. Und ich habe erst gelesen, dass angeblich Hirten zum Davids Zeiten, wenn also ein Schäfli, ein kleines Lämmli, immer wieder weggelaufen ist, hat er es gewarnt und hat es wieder gewarnt. Und beim dritten Mal, wenn das Schäfli wieder weggelaufen ist, ist der Hirte in der Nacht und hat einmal so fest gehauen, dass sich das Schäfli beigebrochen hat. Dann aber, weil es ein guter Hirte ist, hat er es aufgelöpft, auf seine Schulter genommen. Habt ihr jemals das Bild gesehen von Jesus mit dem Schäfli über den Schultern? Habt ihr das mal gesehen? Das haben wir gesehen. Er hat gerade vorne dem so das Bein gebrochen, aber dreht es um. Und nachher wird das Schäfli wird nachher gesund werden und wird nie die unmittelbare Präsenz vom Hirt verlassen, bis es wieder gesund ist. Jetzt, ein paar von euch denken, oh, Tim, da gibt es ein Bild ab von einem strafenden Gott. Das ist überhaupt nicht, was ich will sagen. Weil wir wissen, dass seit Jesus an dem Kreuz gestorben ist, vor 2000 Jahren, hat er die Strafe von meiner Sünde und von meinem Weglaufen von Gott auf sich genommen. Und Jesus hat ihn dazu gebrochen am Kreuz, sodass er mich nicht brechen muss. Gott hat Jesus gebrochen, Entschuldigung. Gott hat Jesus gebrochen am Kreuz, sodass er mich nicht brechen muss. Das Einzige, was also bleibt, wenn die Strafe, nämlich das ewige Separiertsein von Gott, weggenommen ist durch Jesus, das Einzige, was bleibt, ist die logische Konsequenz von Sünde. Und für das steht der Ecke, die logische Konsequenz von Sünde. Ich habe da eine gute Geschichte, wo das vielleicht ein bisschen besser erklärt. Nämlich, ich habe für ein Jahr in der Kita geschafft. Und mit Kinderschaft ist etwas Unglaubliches, würde ich jedem da innen anraten. Und wir haben einen kleinen Bub gehabt und der hat immer genau das Gegenteil gemacht von dem, was das Betreuerteam gesagt hat. So ein bisschen wie ich gewesen, wo ich klein gewesen bin, genau gleich gewesen. Und das sind die mühsamsten. Und wir haben eine Terrasse gehabt, wo die Kinder raus sind, spielen. Wo sie können Bobbycar fahren und im Sandkasten spielen. Und es hat ein Klettergerüst gehabt. Nur wenn es nass war, ist das Klettergerüst so rutschig, dass die Kinder hochgeklettert sind und runtergefallen sind. Darum hat es nachher die Regel gegeben, plötzlich, dass die Kinder nicht klettern dürfen, wenn es regnet. Und ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, wo wir raus sind auf die Terrasse, nass geregnet. Und der kleine Bub, das erste, was er macht, wenn er aus der Tür ist, schnurstracks, läuft er zum Gerüst. Dreht er sich um, schaut mich an, eine Hand aufs Gerüst. Und er kennt die Regel, er weiß, wie das Spiel läuft, er weiß, wie es geht. Und ich schaue ihn an und sage zu ihm, hey, du weißt, wir können nicht klettern, ich möchte nicht, dass du dort hochkletterst, weil du könntest ausrutschen und dir wehtun. Habe ich seinen Spass begrenzen mit dieser Regel? Nein. Ich habe ihn gern, ich nicht wollen, dass er sich weh macht. Und obwohl meine Absicht so gut war, zweite Hand am Gerüst, hochgeklettert und runtergefallen und schrecklich auf die Nase gefallen. Wir haben das nachher am Abend mega lange den Eltern erklären. Und genau das Bild ist genau das Bild, das ich will sagen mit der logischen Konsequenz von Sünde. Dass wenn du natürlich den Ruf, wenn du versucht bist wegzulaufen von Jesus, dann korrigiert er dich, dann warnt er dich, entweder durch andere Menschen, durch sein Wort, durch sein persönliches Reden zu dir. Dann gibt er dir aber eine Eigenverantwortung, wo du kannst entscheiden, lass ich auf da oder nicht. Und dann ist es nämlich nicht er, der sich beibricht, sondern oft sind es wir selber, die uns beibrechen. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob euch das bekannt vorkommt, dass sich selber beibrechen, weil mir kommt es sehr gut, sehr bekannt vor. Und ich möchte für all die, wo das vielleicht auch bekannt vorkommt, möchte ich ein Vers mitgeben, auch wo ich glaube, das ist eine Ermutigung für all die, die da drin sind. Nämlich im Hebräer 12, wo es nachher zuerst über die Disziplin und nachher kommt der Vers, darum heißt es, stärkt die kraftlosen Hände, lasst die zitternden Knie wieder fest werden, bleibt auf dem geraden Weg, damit die Schwachen nicht fallen, sondern neuen Mut fassen und wieder gesund werden. Ich glaube, was der Heilige Geist uns will lehren mit dem, ist, dass nachdem du korrigiert worden bist und nachdem du einiges durchgemacht hast, schau, dass neue Kraft in deine Beine bekommst. Gib Gott die Möglichkeit, Heilung zu bringen in diesen Bereich. Und dann, da steht, damit die Schwachen nicht fallen, vielleicht kannst du das brauchen, was du durchgemacht hast, um irgendjemand anderem zu helfen, sodass er nicht das Gleiche durchmachen muss. Du kannst ein Licht sein mit deinem Hinkenbein für die Welt. Und ich glaube, einmal behandeln wir Kirche wie Instagram. Zeig dein Bestes, versteck den Rest. Komm ja nicht in die Kirche und erzähl, wie leicht du dich fühlst oder was Schlimmes du durchgemacht hast. Zeig du das nicht. Leg einfach das Schönste an, sing die besten Lieder mit. Aber den Müll behalte bei dir. Das einzige Problem mit dem ist, dass das genau das Gegenteil ist vom Evangelium. Du, bist willkommen mit allem, was du durchgemacht hast, hier in der Mino. Du bist willkommen, als, das ist eine Familie. Und ich möchte nachher dann auch, wenn wir Anbetung haben von unserer super Band, möchte ich nachher, dass wir auch das wollen, genau vorleben. Und ich tue das nachher gerade noch schön erklären. Falls du dir also deine Beine gebrochen hast, und du weißt, ich weiß nicht, was das vielleicht ist, aber du weißt es, über was ich rede. Falls du korrigiert worden bist, dann fang jetzt an, dein Hinkenbein zu brauchen, als Waffe, dass nachher Leute sehen, wo du mal gsi bist und wo du jetzt bist. Und du kannst plötzlich sagen, hey, ja, ich hinke, aber du solltest mich sehen, wo ich vorher gsi bin. Bevor mich Gott gerettet hat, bevor er mich erlöst hat, bevor er mir vergeben hat. Und jetzt bin ich stärker wegen meinem Hinkenbein. Lass mich dir meine Geschichte erzählen. Also der Gott, die, die er liebt, die korrigiert er immer. Er korrigiert immer. Das ist der gute Hirte. Zweiter Punkt, der gute Hirte beschützt immer. Beschützt dich immer. Gottes schützende Hand ist, egal wo du hingehst und egal was du machst, ist immer über dir. Könnt ihr euch erinnern an Vers im Psalm 23, wo es heisst, du salbst mein Haupt mit Öl. Warum das so ein unglaubliches Bild ist, ist, dass, weil Theologen behaupten, dass die Schafe, die zu Zeiten von David, ein guter Hirte würde den Schaf mit Öl den Kopf einreiben, weil wenn er das nicht würde machen, würde er Fliegen in die Nase von den Schaf Eier lecken und die Eier würden langsam ins Hirn wandern und wenn die schlüpfen, die Fliegen, wirst du überall auf der Weide, wirst du Schaf sehen, die mit ihren Köpfen gegen die Bäume hauen, weil sie von diesen Schmerzen nicht wegkommen und würden so sterben. Also ein richtig guter Hirte würde auf seine Knie gehen, auf die Höhe vom Schaf und den Kopf einreiben mit Öl, weil das Schaf ist hilflos, das Schaf kann das selber nicht machen. Habt ihr euch jemals überlegt, wie viel Mal Gott vielleicht euch schon beschützt hat vor irgendetwas, und wo vielleicht euch eigentlich hätte das Leben kosten oder vielleicht irgendetwas anderes hätte es kosten sollen? Und ihr wisst bis heute nicht, dass Jesus euch in dem Moment beschützt hat. Das ist etwas, wo man darüber nachdenken kann und kann danken. Und der dritte Punkt, ein guter Hirte. Der gute Hirte leitet sein Leben an für seine Schafe. Ich möchte euch herausfordern, nächste Woche, wenn ihr mal die Bibel leset, geht in Johannes 10, das Evangelium von Johannes 10. Es ist unglaublich, was Jesus sagt über seine Fähigkeit als der gute Hirte. Weil 1000 Jahre nach dem David kommt Jesus und lehrt seine Jünger, ich bin der gute Hirte. Und das finde ich so etwas Spannendes. Der David sagt, der Herr ist mein Hirte. Dann kommt Jesus und sagt, ich bin der gute Hirte. Und ich glaube, er definiert das gut auch gerade nachher in dem Vers, sagt er, ich bin der gute Hirte und ich lege mein Leben an für die Schafe. Darum ist er gut. Und vor 2000 Jahren ist Jesus ans Kreuz gegangen und hat für dich und mich gezahlt. Und ich glaube, ich höre das immer wieder, viele Leute sagen, ja, das Kreuz von Jesus, da wo Jesus daran gestorben ist, das ist die Offenbarung von unseren Sünden. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube nämlich, das Kreuz ist nicht die Offenbarung von deiner Sünde, sondern es ist die Offenbarung von deinem Wert. Ich glaube, wenn du verstehst, wer du bist, wegen dem, was Jesus für dich gemacht hat vor 2000 Jahren. Wow. Du bist ganz cool. Das Kreuz ist die Offenbarung von deinem Wert. Was für einen höheren Preis hat Jesus gezahlt vor 2000 Jahren, sodass er dich erlösen kann, sodass du kannst Ewigkeit mit ihm verbringen. Und das Geschenk von der Vergebung, das ist frei. Das kannst du heute annehmen. Du kannst auch 80 Jahre warten und dann vom Sterbebett das annehmen, das ist reine Gnade, das hast du nicht verdient, das ist einfach gegeben. Das ist der Gott, dem wir dienen, der nicht nur sagt, ich liebe dich, sondern er stirbt am Kreuz an meiner Stelle und zahlt meinen Preis. Gott ist selber Mensch geworden vor 2000 Jahren und hat sich auspeitschen lassen, schlagen lassen, anspucken lassen, wie wir es vorhin im Film gesehen haben, sodass du das eigentlich nicht dass der Tod, den du eigentlich verdienen würdest, dass du dann nicht durchgehen musst. Und das freie Geschenk von der Vergebung von der Sünde, das freie Geschenk von dem, wenn du dir dein Bein gebrochen hast und du weißt, von was ich rede, dass Gott dir heilig gibt, egal wie viel Mal du dir das brichst. Weil Fakt ist, der kleine Bub würde nachher nächste Woche, wenn er von dem Gerüst runtergefallen ist, nächste Woche, die Woche drauf, würde er wieder hochklettern und wieder runtergefallen. Die Woche drauf, wieder hochklettern und wieder runtergefallen. Und jedes Mal bin ich an und habe ihn aufgelöpft und entröstet. So ist, wie Gott handelt mit dir, egal wie viel Mal du dir das Bein brichst. Du kannst dir nicht genug aufbrechen für die Gnade von Jesus. Und auch wenn du dich umdrehst von dem Kreuz und nicht zu dem einen schaust, bis du mal alt und schrumpelig bist, dann kannst du dir auch immer noch sicher sein. Psalm 23,6. Das Gute und Barmherzigkeit folgen dir alle Tage von deinem Leben. Egal wo du dich hin, das ist mein Gebet für jeden da innen heute Abend. Dass egal wo du dich hin drehst, dass du Jesus fast einfach siehst und dass du seine Gnade und seine Liebe kannst spüren. So den Wert vom Kreuz verstehst und mit ihm willst du anfangen leben. Wo auch immer du hingehst, Jesus folgt dir. Auch wenn du dich alleine fühlst, ist er mit dir im dunklen Tal. Und wenn du Fehler machst, kommt er sogar noch näher. Und auch wenn du das finstere Tal wanderst, musst du keine Angst haben, weil er ist mit dir und du wirst für immer in seinem Haus innen bleiben. Und ich möchte, jetzt haben wir eine Worship-Zeit, vielleicht kannst du die Band raufkommen. Wir haben eine Worship-Zeit und wir haben ein Gebetsteam hinten. Und wir haben Gebetskarten hin und die werden viel zu wenig gebraucht, auch das Gebetsteam. Und ich möchte euch ermutigen, dass heute Abend, dass, wie der Simis schon angekündigt hat, wie der Dave schon angekündigt hat, weil ich habe einfach gespürt, was musst du heute Abend Gott abgeben? Wo hast du vielleicht dein Bein gebrochen, würdest du gerne zurückkommen? Wo hast du vielleicht schon gar nie über das nachgedacht und kommst jetzt heute zu einem anderen Schluss? Vielleicht, ich weiss nicht, wo du dran bist, jeder ist auf seinem eigenen Weg. Aber falls sich etwas angesprochen hat, was ich jetzt heute Abend gesagt habe, oder was der Simi und der Dave schon gesagt haben, dann schnappt euch jemanden, wo ihr vertraut, wo ihr kennt, betet, redet miteinander. Geht zum Gebetsteam, die sind da für euch. Und schreibt auf euch auf die Karten auf, was Gott vielleicht zu euch sagt. Danke vielmals fürs Worship-Line und danke fürs Zuhören.